Als Dennis Scheck unlängst wieder mit irgendeinem Preis ausgezeichnet wurde, schoss er in seiner Dankesrede auch gegen die Fourth Wing-Romane von Rebecca Yarros, die seien strunzdumme militaristische Drachenpornos, die sich besser verkauften als J.K. Rowlings Harry Potter. Gerade aus der Beschreibung dieser Marktdominanz sprach eine gewisse Frustration. Das Sakrileg ist nicht der Kitsch, sondern sein Erfolg. Über die Diskrepanz zwischen Literaturkritik und neuen Dispositiven wie BookTok und BookTube, die Lesegemeinden auf TikTok und YouTube, wurde schon viel geschrieben. Sie ist eine der wichtigen Cleavages der zeitgenössischen Bücherwelt. Romantische Fantasy-Erzählungen, kurz Romantasy, in massiven Einbänden, geordnet in Trilogien, Tetra, Penta, Hexa und Heptalogien, bilden heute mehr oder weniger das, was einst der Buchmarkt genannt wurde. Irgendwo zwischen New Adult und Dark Romance sind die Novitäten der frühen 2000er Jahre zum Status Quo geworden. Auf der Seite des Penguin Verlags werden etwa Titel wie Quicksilver, Tochter des Silbers, Gefangener der Schatten von Callier Hart, An Amber in the Ashes von Sabar Tahir und A Curse of Divine, Die Nacht, die uns verschlingt von Emily Bear angepriesen. Die Spiegel-Bestseller-Sticker-Frequenz, kurz SBSF, ist hoch. Wer heute einen Literaturpodcast betreibt, muss sich wahrscheinlich auch mit diesem Phänomen beschäftigen. Zum Einstieg haben wir den ersten Band der Imperien-Reihe namens Fourth Wing in Deutschland zusätzlich Flammen geküsst gelesen. Die Reihe hat weltweit bereits über 12 Millionen Bände verkauft und soll bald von Amazon Prime Video als Serie adaptiert werden. Und wir, das sind Finn Bankert
und Lukas Bawenschik, mein Drache, meine Stimme im Hinterkopf, weil wir durch diesen Podcast auf den Tod verbunden sind.
Das würde ich auch so unterschreiben. Und wir sind nicht die Zielgruppe, oder? Das muss man erstmal festhalten.
Wir sind nicht die Zielgruppe. Sehr gut, dass du das schon vorangestellt hast. Aber auch wir können ja Dennis Scheck-mäßig diesen Roman mal analysieren und versuchen zu verstehen, was der Reiz daran sein könnte. Und ich habe einiges gelernt aus der Lektüre und auch einiges nicht verstanden.
Viele bei uns selbst gelernt, Finn. In der Welt des Romans entwickeln die Menschen, die eine Bindung mit einem Drachen eingehen, eine besondere Fähigkeit, sogenannte Siegelkräfte. Die sind Ausdruck ihrer inneren Essenz, ihres tiefsten verborgenen Wesens. Nehmen wir mal an, du triffst zufällig in Eimsbüttel oder so in irgendwo einer dieser kleinen Viertel von Hamburg einen orangefarbenen Keulenschwanzdrachen. Du überlebst die Präsentation, du überlebst das Dreschen und irgendwann seid ihr dann ein Team. Welche Fähigkeit entwickelst du dann? Könntest du sagen, was deine innerste Essenz ist?
Ich finde ehrlich gesagt diese Fähigkeit des Zeitanhaltens schon ziemlich cool. Achtung, Spoiler. Das wird auch eine Rolle in diesem Roman spielen. Ich bin ja so ein Gruppenmensch und ich bin auch ein sehr großer Fan davon, so der Gruppenpapa zu sein. Also ich glaube, ich hätte gerne Fähigkeit, dass es allen Leuten gut geht um mich rum. Und so vielleicht so zu fühlen, wo es denen gerade nicht gut geht und dann so die Fähigkeit zu haben, da mal einzuklinken und zu sagen, hey, ich habe gemerkt, du brauchst irgendwie gerade mal so eine Hand auf der Schulter, hier ist die Hand auf der Schulter. Das fände ich ziemlich cool.
Ich habe auch überlegt, ich hätte sofort mich zu irgend so was Kommunikativem hingezogen. Die Fähigkeiten, die hier angeboten werden, sind ja nun meist tendenziell offensiv. Es gibt so ein paar Gedankenlesesachen und so. Aber ich habe vor allen Dingen für mich überlegt, irgendwie ist das gruseliger Essentialismus, oder? Dieser Gedanke, dass Menschen so einen Kern, eine Essenz haben, die im Austausch mit dem Monströsen dann irgendwie zum Vorschein kommt. Also das war schon eine der Sachen, an die ich mich mehr gestoßen habe als an vielen anderen.
Ach, ich möchte nicht sagen, ich habe mich an so viel gestoßen an diesem Roman. Ich glaube, ein Grundhindernis bei der Rezeption. Du hast schon gesagt, wir sind nicht die Zielgruppe und ich möchte diese Distinktion auch mal kurz vorwegnehmen. Ich glaube, wir haben das falsche Geschlecht oder die falsche sexuelle Orientierung für diesen Roman. Denn ich habe das Gefühl, es basiert schon sehr stark darauf, dass man den Xaden, unser Love Interest, richtig heiß findet. Und das tat ich leider nicht. Ich fand diesen Typen eher nervig und auch ein bisschen lächerlich. Und habe, das ist auch ein Wort, was wir häufig hören, ich habe häufig gecringed, wenn es Interaktionen zwischen ihm und Violet gab. Und sagen wir so, dieses Buch möchte ja auch darauf hinaus, es präsentiert uns eine Fantasy-Welt, die dann auch so nach und nach entzaubert wird. Und wir kommen am Ende zu dem Schluss, dass diese Welt, dieses Drachen-College vielleicht gar nicht so cool ist, wie es ist. Und ich möchte mich jetzt gar nicht auf ein Podest heben, aber da war ich leider schon nach 50 Seiten, als du mir so eine Fascho-Drachenakademie präsentiert hast, in der SchülerInnen sich ständig gegenseitig umbringen und nur der Wille des Stärkeren zählt. Und ich sag mal so, wenn du eine Rebellion in deinen Fantasy-Plot reinschreibst, die gegen dein aktives Government, deine aktive Regierung rebelliert, dann sind das wahrscheinlich die Guten.
Ja. Ich meine, so. wir sollten vielleicht das ein bisschen zusammenfassen, was du gerade sagst. Es ist jetzt kein Buch voll von großen Überraschungen. Gerade nicht für, sagen wir im weitesten Sinne, Genrekundige, was Fantasy angeht. Ich würde kurz noch widersprechen wollen, also auch das finde ich irgendwie so ein bisschen so ein Geschlechteressentialismus. Ich glaube, auch Männer sind natürlich nun in der Lage, Liebesbeziehungen gut nachzuvollziehen, solange einem die Dringlichkeit, der Sog, die Kraft dieser Liebe in irgendeiner Form vermittelt und geschildert wird. Ich liebe sehr viele Liebesromane, wo ich eigentlich offiziell nicht die Zielgruppe bin. Ich liebe auch gerade viele von so diesen Screwball-Liebeskomödien Hollywoods, irgendwie aus den 30ern und 40ern. Und hier habe ich davon nun doch sehr wenig erlebt.
Du hast vollkommen recht, danke auch nochmal für den Einschnitt gerade bezüglich des Geschlechteressentialismus. Ich habe mit vielen Freundinnen über dieses Buch gesprochen, vor allem die mir das Buch seit 2 Jahren empfehlen. Und habe gefragt, was ist es denn? Und die meisten meinten halt vor allem, Xaden ist so heiß. Und da habe ich dann halt schon das Gefühl, da fehlt, glaube ich, eine sexuelle Orientierung oder sowas. Oder einfach die Fähigkeit, Xaden attraktiv zu finden. Denn natürlich gebe ich dir recht, auch ich hatte sehr viel Spaß mit den Twilight-Romanen zum Beispiel. Und ich konnte da zumindest immer nachvollziehen, worum es geht hierbei. Und auch den ersten Film halte ich mittlerweile sogar für ziemlich gelungen. Aber ja, lass uns über Fourth Wing reden und vielleicht ein bisschen weiter ergründen, was uns gefallen und nicht gefallen hat an diesem Roman.
Erzählt wird die Geschichte der 20-jährigen Violet Sorengale, die eigentlich Schriftgelehrte werden wollte, nun aber doch die überaus gefährliche Ausbildung zur Drachenreiterin antritt. Ihre Mutter Lilith ist schließlich eine hochrangige Generalin und leitet das sogenannte War College von Buskeath. Dort wird die Armee für das Königreich Navarre ausgebildet, das sich im ewigen Krieg mit dem angrenzenden Poromiel und seinen Greifenreitern befindet, und die Tyrische Rebellion liegt gerade einmal 6 Jahre zurück. Die Soldaten der Grenzprovinz Turindor haben Navarre verraten und sich auf die Seite der Feinde geschlagen. Dabei ist Violets Bruder Brennan durch die Hand des Rebellenführers Fan Ryerson gestorben. Die Kinder der nach dem Ende der Aufstände hingerichteten Rebellen werden nun gezwungen, das War College zu besuchen. So bekommt es Violet also nicht nur mit vielen harten militärischen Trainingseinheiten, übellaunigen Drachen und mörderischen Psychopathen wie ihrem Klassenkameraden Jack Barlow zu tun, sondern auch mit Xaden Ryerson, dem Sohn von Fenn. Der finstere, vernarbte Hühne ist der stärkste Krieger seines Jahrgangs und so gefährlich wie attraktiv. Wo liegen seine Loyalitäten? Und wie wichtig sind diese Loyalitäten wirklich, wenn er doch so furchtbar sexy ist? Das ist die Liebesgeschichte, die den Roman dominiert. So alternieren dann also militärische Ausbildung und Sehnsüchteleien, bis sich das Buch auf den letzten 100 Seiten für seine Welt ein wenig öffnet, um den Folgeband schmackhaft zu machen. Natürlich gibt es jetzt noch viele Details. Fantasy-Welten haben ja auch immer diese Tendenz, wahnsinnig viel noch an Listen und Karten und zusätzliche Informationen zu bieten. Aber das wäre für mich vielleicht schon eins der größten Probleme des Ganzen. Ich verstehe, dass hier eine bewusste Verschlossenheit stattfindet, aber für diese Welt bekommt man nun wirklich überhaupt kein Gefühl, oder? Also Navarre ist für mich vielleicht die größte Behauptung dieses Romans.
Vollkommen. Also eigentlich reicht die Angabe, wir sind hier auf einer Art College. Das ist ganz schön tödlich da. Und es gibt auch Drachen. Und wie gesagt, und dann wird uns im Klappentext, denn ich habe mir das Buch tatsächlich als Paperback-Ausgabe gekauft. Und ich glaube, wir können daran auch studieren, wie BookTok funktioniert und wie Vermarktung von BookTok-Büchern funktioniert. Und da würde ich gerne einmal einsteigen. Und ich glaube, von da können wir uns weiter nähern. Hier steht ganz fett auf dem Einband: Discover the thrilling must-read global phenomenon. Also wir werden schon im Paratext geprompt, du musst es lesen, es ist ein Phänomen und du kannst jetzt Teil davon sein. Und dann habe ich hier, ich habe einen normalen Klappentext, sage ich mal, und ich habe Presseblurbs. Was mir aufgefallen ist bei BookTok-Romanen oder bei Romanen, die auf BookTok groß geworden sind und auch gerade bei Romanen der Dark Romans, ist, dass diese Presseblurbs häufig nicht mehr von etablierten LiteraturkritikerInnen oder Periodikern stammen, sondern von Fans, also von Fanblogs oder von anderen bekannten Personen, die aber nicht notwendigerweise mit Literatur assoziiert sind. Jetzt muss man sagen, Fourth Wing, meine Ausgabe macht das ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich spreche über die Paperback-Ausgabe, nicht über irgendwelche anderen. Ich habe hier einmal die Sun und die Daily Mail. Da kann man auch sagen, soweit so klassisch. Jetzt vielleicht nicht die ersten ja, Perotika, an die man denkt, wenn es um Literatur geht. Aber hier steht The New Publishing Sensation von der Daily Mail. Also macht uns vielleicht auch schon etwas neugierig, denn es wird hier nichts über den Inhalt verraten. Hier steht einfach nur, dieses Buch ist eine Sensation. Und die Sun sagt uns Pure Escapism. Think Hunger Games meets 50 Shades.
Ja, das ist, glaube ich, ganz essentiell. Oder dass hier ganz viele bekannte Elemente zusammengefügt werden, dass man die ganze Zeit an diese Young Adult Bücher der letzten 20 Jahre denkt, das ist schon Teil des Kerns. Also Panem, diese Überlebenssituation, dieses permanente Sterben der Menschen, diese Battle Royale Logik, Harry Potter, natürlich dieser Schulkontext, also Twilight, 50 Shades of Grey, das ist ja alles nun so aufdringlich und so präsent. Hier ist kein Funke von Eigenständigkeit natürlich. Also ich habe irgendwo so einen Frankensteins Monster-Vergleich gesehen und ich würde sagen, nein, Frankensteins Monster, da hat man dann nachher gerufen, es lebt, das hier lebt nun überhaupt nicht, sondern das hier ist nun einfach ein Haufen von Leichenteilen von nicht unbedingt zwangsläufig besseren Büchern, aber von Büchern, die erfolgreich waren und an denen man sich jetzt eben bedient.
Kommen wir noch kurz, würde ich sagen, zum wichtigsten Presseblurb auf dieser, weil du hast natürlich vollkommen recht, aber ich glaube, mit dieser Dreifaltigkeit, die uns auch als Dreieck präsentiert werden auf diesem Buchrücken, können wir sehr gut festmachen, wie BookTok vermarktet wird und was die Kerninhalte sind, die ein jedes BookTok-Buch und ein jeder BookTok-Autor, Autorin an seine Leserschaft vermitteln muss. Hier steht nämlich von Millie Bobby Brown: I couldn't put it down. Und diese drei Aspekte, also einmal Publishing Sensation, purer Eskapismus und ich konnte es nicht weglegen. Das scheint mir wirklich der Kerninhalt jeder Bewerbung eines Buches zu sein, das durch BookTube, BookTok, Bookstagram, wie auch immer, Hype gewinnt. Ist auch sehr spannend, wie diese Presseblurbs angeordnet sind. Nämlich, wie gesagt, als Dreieck ganz oben steht Hunger Games meets Shades of Grey. Also du bekommst sofort dann Genre-Einordnung und dann die beiden Versicherungen, dass es eine Sensation ist.
Du bekommst so dieses Algorithmische, oder? So wie bei irgendwie Amazon unten steht, Kunden kauften auch diese Produkte. Das ist, aber ist das nicht die Logik aller Werbung? Ist das wirklich ein Unique Selling Point, ein Alleinstellungsmerkmal von BookTok-Büchern?
Es ist mir vermehrt dort aufgefallen. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal, wir haben R gelesen, wir haben Striker gelesen, wir haben den Death of the Author gelesen, vielleicht ein etwas vergleichbares Buch an dieser Stelle, weil es auch irgendwie sich gibt als Hard Sci-Fi. Das hier habe ich das Gefühl, und das, daraus schien auch eine große Enttäuschung einer Leserschaft zu entstehen, gibt sich so ein bisschen als Hard Fantasy. Da weckt man eigentlich eher Assoziationen entweder mit befreundeten Autoren oder man erzählt etwas über den Autoren an sich. Und hier finde ich halt spannend, dass dieses Buch rein auf die Phänomensensation und auf den Page-Turner-Aspekt runtergebrochen wird. Das kennen wir natürlich, du hast recht, aus der Populärliteratur. Das wird man sicherlich auch auf einem Sebastian Fitzek-Roman oder auf einem Dan Brown-Thriller lesen. Aber die Vehemenz, wie mir schon auf dem Cover, und ich rede nicht darum, dass hier steht, es ist ein Bestseller, sondern ich rede davon, dass du es entdecken musst. Also, dass du das Global Phenomenon entdecken musst. Und dann finde ich auch noch relativ spannend, wie der Klappentext an sich gestaltet ist. Denn wir haben hier drei fettgedruckte Sätze, die dann von niedergedruckteren Sachen umrahmt werden. Hier steht nämlich Friends, Enemies to Lovers, Everyone has an agenda, Every night could be your last, graduate or die.
Mhm. Und das heißt, wir sehen da auch so die Tropen von Fanfiction, genau, oder sowas. Das heißt, in Teilen ist das natürlich auch alles, sagen wir, so eine Art Professionalisierung von diesem großen Fanfiction-Markt, den es schon vorher gab. Oder wenn Leute auf AO3 oder so waren, Leute, die sich auf Tumblr vernetzt haben oder so. Das hat dann einfach mit dem Altern dieser Zielgruppe auch ein neues Level von Kommodifizierung erreicht. Das ist ja nun erstmal wenig überraschend, finde ich.
Genau, aber die Fragen, die ich mir gleich stellen würde, ist: Erfüllt das Buch die hier sich selber gesteckten Bullet Points?
Ja, sehr gut, das finde ich gut.
Ist das hier eine Enemies-to-Lover-Geschichte? Ich würde nämlich sagen, wie du schon gesagt hast, bei Frankensteins Monster sagen wir irgendwann, es lebt. Und hier sagt man nein. Und auch hier sage ich ja, auf der Oberfläche ist das eine Enemies-to-Lovers-Geschichte. Aber eigentlich nicht.
Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ich glaube nicht mal, dass es wirklich ein Fantasy-Buch ist. Denn ich glaube, ein Punkt, über den ich gern recht früh sprechen möchte, um das auch so ein bisschen aus dem Weg zu haben, ist die Sprache. die ja nun wirklich im weitesten Sinne Alltags- und Teenager-Sprache ist, die mit Explativen und mit Einwürfen wie Nope und sowas arbeitet. Also eine Alltagssprache, die gar keine Distanz mehr zwischen dieser und unserer Welt aufmacht. So eine Transparenzsprache, die nicht einmal mehr so die Illusion von Fremdheit des Fantasy-Genres aufbaut. Also sonst haben wir ja immer so eine Ye Old English-Pseudosprache, so eine Prosa-Entsprechung von so einem Sepia-Filter über Bilder, die so das Alte suggerieren. Und was ich hier so spannend fand, ist, wie nah das alles an unserer Welt ist, wie wenig Alterität da ist, weil das sind auch dieselben Monate wie wir, das sind dieselben Erfindungen, die es da in dieser Welt gibt. Es gibt irgendwie so Entsprechungen von der Pille und sowas. Also diese Beschreibung, die du gerade schon hattest, von Eskapismus, die würde ich gar nicht unterschreiben wollen. Ich habe auch beim Deutschlandfunk gelesen, eine der wenigen Kritiken, die in Deutschland erschienen sind, das wäre perfekter Eskapismus. Aber ich sehe gar nicht so diese andere Welt. Ich sehe eigentlich nur eine Welt, die unserer unglaublich nah ist und zum Beispiel sogar dieselben Monate hat. Also gab es bei denen auch einen Augustus oder warum heißt der Monat so?
Genau, also ich gebe dir vollkommen recht. Du hast nämlich schon einen Punkt aufgemacht, über den ich auch gleich gerne gesprochen hätte. Ich habe jetzt allerdings auch viel das Gegenargument gehört, dass gerade diese Distanzlosigkeit zu unserer Welt für viele Leute dieses Buch so attraktiv gemacht hat.
Ja, sicher, klar.
Und deswegen, das möchte ich vielleicht mal so stehen lassen. Es gibt dieses Gegenargument, ich bin aber eher auf deiner Seite. Mich hat das massivst herausgeworfen. Und häufig auch nicht zum Lesegenuss beigetragen. Da gibt es dann, du hast ja noch die netteren Teenager-Akronyme hier benutzt. Da sagt Violet dann häufig Sachen wie I cringe. Oder ich glaube, der Moment, der mich komplett rausgeworfen hat, wo ich auch kurz gesagt habe, nee, Rebecca, wie man sie im Fandom wohl nennt, da schläft unsere Protagonistin in Tanktop und Hotpants. Und da muss ich dann halt wirklich sagen, also es... Nee, also nennt mich da bitte spießig oder sowas, aber in einer Fantasy-Welt schlafe ich doch nicht in Boyfriend-Shorts und einem Tanktop, wie ich das sonst als 15-jähriges Mädchen wahrscheinlich machen würde.
Also was mich an der Sprache am meisten gestört hat, war, also diese Alltäglichkeit, da dachte ich dann ein bisschen so, ja, da hat sich niemand so furchtbar Gedanken gemacht, aber ich glaube, was mich viel mehr zermürbt hat, was mich rausgeworfen hat, ist, wie unfassbar repetitiv dieses Buch ist. Also das ist wirklich der DDR-Supermarkt. Die Adjektive und die Verben, da sind leider nur noch jeweils irgendwie zwei übrig geblieben. Also da gibt's ja wirklich überhaupt nichts. Es gibt auch Wörter, wo ich dann irgendwann, ich habe große Teile dieses Buchs meiner Freundin vorgelesen und mich viel mit ihr ausgetauscht. Und also irgendwann, immer wenn Rucksack gesagt wurde, hätte man einen Shot trinken sollen oder wenn Parapet gesagt wird oder so, das ist alles...
Oder Gaze.
Gaze, ja, auch Staring Contest ist irgendwie mehrfach so Grundmetaphern, so... Da hat jemand den Wortschatz einer Sprache, als hätte sie die gerade gelernt. Also das klingt alles für mich, als wäre Rebecca Yarros eine talentierte schwedische Siebtklässlerin, die gerade ihre ersten Versuche hat, Englisch zu schreiben. Es ist so schlicht und minimalistisch. Weißt du, ich brauche ja auch gar nicht, wie du beim letzten Mal irgendwie so, wir haben über das Blümerante und so gesprochen, aber... Ich finde das so krass, wie wenig sprachliche Ambitionen das hat. Also da ist fast gar nichts zu finden. Ich habe jetzt im Nachhinein ein Buch von Viet Thanh Nguyen gelesen, der ja mit Der Sympathisant irgendwie recht erfolgreich gewesen ist. Und das ist kein brillanter Stilist, sondern das ist jemand, der neigt zum Wortspiel, der neigt zu so bestimmten cleveren Wiederholungen und zu kleinen Schrullen und so. Aber ich dachte, meine Güte, welche Meisterschaft, welche Brillanz, welche Eloquenz, weil ich das im Anschluss an Rebecca Yarros gelesen hat, die halt wirklich schreibt wie ein Stück Schinken.
Ich habe im Anschluss nochmal, oder ich habe während ich Fourth Wing gelesen habe, nochmal in ein paar andere große Fantasy-Epen unserer Zeit oder ein bisschen vor der Zeit von Rebecca Yarros reingelesen. Und ich habe in die Hunger Games zum Beispiel nochmal reingeguckt. Weil wir ja auch da, das sollten wir vielleicht für unsere Analyse auch kurz nochmal sagen, wir haben hier bei Fourth Wing einen komplett autodiegetischen Erzähler, beziehungsweise eine autodiegetische Erzählerin. Wir haben eben Violet als Ich-Erzählerin des Ganzen. Es ist noch etwas cleverer komponiert, mag man denken, wenn man die erste Seite aufschlägt. Denn da sehen wir eine Texttafel, in der uns erzählt wird, dass alles, was wir jetzt lesen werden, ein Originaldokument ist, das eine Scribe, also jemand aus dem Schreibquadrant, in unsere moderne Sprache übersetzt hat. Also eigentlich haben wir eine Hauptlepse, also eine Hauptdiegese, die uns gar nicht erzählt wird, und das ganze Buch ist eine Metalepse, das nochmal für zwei vereinzelt andere Metalepsen aufmacht mit Zitaten aus anderen Werken aus dieser Welt.
Genau, an Kapitelanfang sind Buchzitate in den meisten Fällen.
Genau, das kennen wir ja auch aus Dune zum Beispiel. Das macht Frank Herbert, macht das ja auch sehr, sehr gerne.
Genau, diese Prinzessin.
Oder es gibt nochmal Auszüge aus den Gesetzesbüchern der Harkonnen oder wie auch immer der Atreides-Familie. Das macht sie hier auch und das gelingt teilweise ganz gut, würde ich sagen, weil häufig diese Überschriften einem so ein bisschen einen Vorblick geben, was in dem Kapitel passieren könnte. Das erinnert vielleicht auch so ein bisschen, ich greife jetzt gerade sehr weit um mich, ne, aber das erinnert vielleicht auch so ein bisschen an den Mallory Artus-Roman aus dem späten Mittelalter. Denn da beginnt ja jedes Kapitel auch mit einem, in diesem Kapitel trifft Lancelot einen Drachen, tötet ihn und ist am Ende der Geilste. So. Also so, das kann man vielleicht als eine leichte Verbeugung davor erkennen. Meine Frage ist jetzt aber, wenn ich schon diese Hauptdiegese aufmache, das, oder diese postmoderne Stilistik aufmache, dass alles, was ich hier lese, ein Originaldokument ist, warum schreibt Violet das auf? Warum schreibt sie es in der Gegenwart auf? Mir fehlen hier einfach Momente, in denen diese Figur Violet innehält und mir irgendwie vermittelt, dass sie das gerade aufschreibt. Weil den Stil, den Yaros hier wählt, der ist ja durchaus effektiv. Wir haben ihn schon kritisiert und ich würde mich deinen Kritikpunkten vollkommen anschließen, aber er ist schon, wenn man sich daran gewöhnt hat, recht flott zu lesen, sehr Cliffhanger-lastig auch.
Ja, aber also ich weiß nicht, ich bin auch so, ich finde, das ist natürlich ein Roman, den man irgendwie weglesen kann, im Sinn von, er bietet keine Widerstände, man stolpert hier nichts, man hat hier eine perfekte, glatte Oberfläche. Aber ich muss sagen, für mich hat es gerade, weil überhaupt kein Stoßpunkt, kein Ziel, außer halt die einzelnen Stationen des Schuljahrs und Zayden da am Anfang waren, irgendwie selten mitgezogen. Ich finde, also es fehlt schon auch das Flotte, das Dichte, das Konzentrierte, denn obwohl diese Welt so blass und detailarm ist, verbringen wir wahnsinnig viel Zeit da drin und hängen einfach irgendwie rum mit diesem Kader von komplett leeren Pappmenschen um Violet herum.
Also ich muss sagen, ich war nach so 200 Seiten, die wirklich schmerzhaft waren, ich mache das ja meistens so, dass ich gucke, wie lang das Buch an sich ist, dann wann wir aufnehmen und dann setze ich mir so ein Seitenlimit pro Tag und meistens lese ich dann weiter. Weil meistens ist man ja dann irgendwie in so einem Rhythmus drin oder denkt sich, ach komm, die 50 Seiten mehr machen jetzt auch nichts aus. Ich muss sagen, Fourth Wing ist eines der wenigen Bücher, wo ich dankbar war, wenn ich die 50 Seiten pro Tag geschafft hatte. Ich muss jetzt halt sagen, nach so ungefähr 200 Seiten, wenn die Drachen dann endlich mal kommen und mal so langsam was passiert, dann habe ich das doch mit etwas mehr Genuss gelesen, auch etwas flotter gelesen. Deswegen möchte ich sagen, man gewöhnt sich irgendwann daran. Beziehungsweise wenn so ein bisschen Stakes in dieser Handlung drin sind oder wenn wir eben zu dem Kernpunkt des Ganzen kommen, die Beziehung zu ihren Drachen und das romantische, in Anführungszeichen romantische Geflirte mit Xaden, dann bekommt dieses Buch so ein bisschen, fand ich, ein Ziel und einen Charakter. Was immerhin gereicht hat, dass ich nicht mehr so ganz der nächsten Lesesession entgegen gefürchtet habe, sondern dachte, ach komm, ist schon okay.
Also wie gesagt, ich habe das Buch immer abends meiner Freundin vorgelesen, während sie auf dem Sofa saß und Binding of Isaac auf der Switch gespielt hat. Das war irgendwie so eine Abendunterhaltung, die wir die letzte Woche irgendwie ein paar Mal hatten. Und ich finde, man kommt da schon ganz gut durch, aber ich finde, es ist so highlight-arm. Also klar, in diesem Schulalltag sind bestimmte Stationen, die natürliche Highlights ergeben. Der Gauntlet, die Challenges, das Thrashing, also das Dreschen, bei dem man dann halt irgendwie endgültig zu den Drachen durchstößt. Und klar freut man sich darüber, dass überhaupt irgendwas passiert ist. Aber das ist dann auch schon so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, es ist so die Lehre von einem Antonioni-Film oder so. Das ist so literarischer Negative Space. Man bewegt sich wirklich durch Wüsten von Text auf der Suche nach der Oase des Ereignisses. Also das ist auch dann wirklich von dieser Repetition, wird das noch viel mehr verstärkt, wenn man dann denkt, okay, hier ist schon wieder Parapet. Und darf ich noch eine Sache sagen, die für mich auch noch ultra repetitiv war, weil wie wir uns Menschen nähern, wie Menschen kommunizieren, das hat ja auch einen Grundmodus. Man sagt ja allgemein hin, Augen sind das Tor zur Seele, aber nein, Frau Yaros weiß das besser, es sind die Augenbrauen. Und was hier mit Augenbrauen und Mundwinkeln an Choreografie vollführt wird, ist derart gleichförmig. Also alle zwei Seiten furrowed jemand die Brows oder irgendwie circled irgendwie das Smirk irgendwie nach oben. Und als dann später in der Sexszene, die ja nun wirklich sehr spät kommt, nach drei Viertel des Buchs in der ersten Sexszene, auch noch mit den Augenbrauen gearbeitet wurde, da dachte ich wirklich, Das kann nicht dein alleiniges Erklärungsmodell für die Welt sein. Menschen kommunizieren nicht nur über Augenbrauen.
Ich möchte kurz einmal, weil du die Sexszene schon erwähnt hast, ich möchte das Buch kurz einmal verteidigen gegen so pubertäre männliche BookTocker, die ja sich diese Sexszene rausnehmen und dann sagen, oh Mädels, ich weiß, warum ihr das lest, höhöhö. Da möchte ich einmal sagen, werdet erwachsen, Jungs.
100%. Also auch wenn Dennis Schreck da sitzt und sagt, das ist ein Porno, dann möchte ich ihn doch schon noch mal daran erinnern, dass Pornos nicht normalerweise 500 Seiten ohne irgendwelche Kontakte haben. Natürlich kann man immer wieder sagen, wie da die Blicke geführt werden, wie oft betont wird, okay, boah, ist der groß und sexy und attractive und hot und so. Klar, das wird erstaunlich oft betont, aber also gegen den Vorwurf der Pornografie möchte ich das nun doch sehr in Schutz nehmen. Das ist ja wirklich so eine sehr große Prüderie in Teilen der Kritik irgendwie, die da die Wurzeln schlägt.
Ich glaube, wir können Jaros zumindest anrechnen, sie versucht es. Sie versucht da eine Spannung aufzubauen, die sich dann eben im wahrsten Sinne des Wortes nach 500 Seiten entlädt. Ich habe aber nicht, für mich hat es aber nicht funktioniert. Das sage ich schon mal direkt daran, aber ich möchte sagen, ich erkenne den Gedanken, der hier vollzogen wird.
Ja, also das hat wirklich so die Erotik von Weizenkleie, die Erotik von Jens Spahn oder sowas. Also das ist wirklich überhaupt nichts. Begehren, behaupten, das geht nicht. Man muss da irgendwas tun, da muss irgendeine Wechselseitigkeit, irgendeine Kraft, ein Kraftfeld entstehen. Hier habe ich das Gefühl, man starrt sich an und dann wird behauptet, da wäre was. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist geschrieben wie von jemandem, der noch nie geliebt hat, für Menschen, die nicht wissen, was Liebe ist.
Über die großen Behauptungen dieses Romanes müssen wir gleich nochmal sprechen. Ich bin der Meinung, nach so 300 Seiten auch verstanden zu haben, wie Jaros' Schreibstil funktioniert und wie auch dieser Roman an sich funktioniert. Denn leider hat Frau Jaros auch nur ein Bedrohungsszenario, was sie in diesem Roman spinnen kann. Und das ist der Tod, der über dir schwebt. Also sie imaginiert da halt diese böse Schule, in der dich eigentlich jeder Kadett ständig umbringen möchte. Es gibt dann irgendwie sehr obskure und spezifische Regeln, wann man das darf und wann man das nicht darf. Aber wir wissen, okay, wenn Violet ihren Drachen hat, dann wird das erstmal seine Ruhe haben. Und dann geht ein neues Kapitel los, in dem ich nehme muss, nee, jetzt geht das Töten ja erst richtig los, denn du brauchst erstmal 2 Monate, um mit deinem Drachen zu bonden und jetzt werden dich noch weitere Leute umbringen. Und das war, glaube ich, dann, wo ich dachte, ey, Rebecca, aber ein bisschen mehr Spannung als diese Todesnähe, die aber natürlich auch nur Nebencharaktere betrifft, die auch genauso eingeführt werden, dass du weißt, alles klar, die tragen rotes T-Shirt, also keine Angst. Das fand ich doch etwas schade und sagen wir so, fast jedes Kapitel endet halt auf einer Art Cliffhanger oder in einem offenen Satz. Ich glaube, das ist so die Schreibstrategie, die halt steht.
Total. Und über diese Präsenz des Todes müssen wir sprechen, weil du hast schon ganz richtig gesagt, das ist das einzige Bedrohungsszenario, aber es ist auch eins, das man zu keiner Sekunde wirklich glaubt. Also ich finde, das sind schon sehr nackte Mechaniken, die uns hier präsentiert wird. Da ist sicher, die Hunger Games von Susan Collins, das Vorbild, wo ja auch, sagen wir so, die Erfahrung der Pubertät, des Erwachsenwerdens, der erste Liebe, die uns allen als wahnsinnig dramatisch, wie ein Kampf um Leben und Tod erscheinen, da wird dem eben tatsächlich der richtige metaphorische Rahmen gegeben. Und hier haben wir auch einen Katalog von unsichtbaren, gesichtslosen Menschen, die dann halt eben von Drachen verbrannt und von Klassenkameraden niedergemetzelt werden. Aber ich finde, es hat überhaupt kein Gewicht. Also hier werden ab und zu so Papierfiguren zusammengeknüllt und weggeworfen, aber die sind uns gleichgültig. Und es wird sogar fast gespottet. Also wenn da irgendwie bei der Presentation jemand, der sich nicht entscheiden kann, so verbrannt wird und alle sind so, ja gut, die war eh nervig, dann merkt man, dieser seltsame militaristische, faschistische Geist, der so ganz nonchalant doch irgendwie überall Einzug findet, der offiziell auf der Erzählebene auch manchmal verneint wird. Wir haben ja irgendwie auch eigentlich eine Absage an diese Militärwelt von der eigentlichen Schriftstellerin, von der eigentlichen Autorin, die hier im Mittelpunkt steht in Form von Violet. Aber das sind dann doch irgendwie Sachen, wo ich immer so eine Diskrepanz zwischen Narrativ und Affekt irgendwie erlebe. Weil es geht schon um das militärische Training, ums Stärkerwerden, ums Härterwerden, um die Aussonderung, irgendwie dieses schwachen Inneren, das Violet hat. Klar, wird immer wieder erzählt, dass sie über die anderen triumphiert, weil sie klüger ist, weil sie irgendwelche Tränke braut, weil sie Gegner vergiftet und so weiter.
Ich würde sagen, sie ist nicht klüger, sie betrügt einfach. Also Entschuldigung.
Ja, also wirklich, das ist jetzt die Dane-Position. Dane übrigens so der zweite, der Jacob dieses Buchs, wenn man so ehrlich ist, nämlich der Jugendfreund, der harmlose, vermeintlich nette, der immer so an ihrer Seite war und der aber ganz schnell beiseite geschoben wird, weil das ist irgendwie dann auch so, weißt du, wir haben so seltsame sexistische Konzepte wie Friendzone oder sowas und Rebecca Yarros bringt das als große Feministin, die sie ist, dann doch wieder in die Literatur zurück und schiebt diesen Menschen ganz merkwürdig beiseite und macht ihn dann noch zu so einer Art Schurken und so.
Über den behaupteten Feminismus dieses Romanes müssen wir sie auch nochmal sprechen. Also was man jetzt hier schnell sagen könnte, ich höre euch ja, liebe HörerInnen, da am Empfangsgrill, die sagen, Lukas und Finn, das scheint mir dann doch einfach so ein typischer Ausbildungsroman zu sein und eben kein Fantasy, das kann man aber ja akzeptieren. Und da würde ich sagen, lieber potenzieller Hörer, HörerInnen da draußen, ja, dann möchte ich aber auch eine Entwicklung in meiner Hauptfigur feststellen. Dann möchte ich irgendwelche Szenen haben, sag ich mal, in der sie besser im Kämpfen wird oder in irgendwas. Und was Yarros hier macht, sie behauptet das ständig. Also so, dann vergeht halt Zeit und es gibt so einen Schnipser, und Violet kann plötzlich etwas.
Sie wächst wie so ein Sims-Charakter, der irgendwann dann eine neue Stufe erreicht hat und eine neue Fähigkeit kriegt oder wie so eine Figur in einem Rollenspiel oder so.
Genau, wo so Skillpunkte verteilt werden.
Genau, es ist so eine Übertragung irgendwie. Man hat lang genug irgendwie mit Imogen auf der Matte rumgehangen oder im Fitnessstudio und dann erreicht man Pumper Level 3 und kann jetzt auch die großen Steine heben und dann hat man neue Pfade frei und so. Also ich fand auch, das Buch ist wahnsinnig schlecht darin, Prozesse abzubilden. Es hat auch kein Gefühl für Zeit.
Genau, es ist so lang und es passiert überhaupt nichts. Ich lerne keine einzige Figur in diesem Roman kennen. Ich lerne keine Freundschaften entstehen, sondern es wird mir immer nur behauptet. Irgendwann heißt es dann, Rhiannon ist jetzt meine beste Freundin. Und ich habe zum Vergleich...
Wer ist Rhiannon? Rhiannon ist niemand. Rhiannon ist einfach eine leere Hülle. Riddick ist einfach nur der lustige Nebencharakter und das sind einfach wirklich so, wer ist Sawyer? Sagt mir eine Sache über Sawyer. Ich habe schon wieder alles vergessen an dem. Die kann ums Verrecken keine Figuren schreiben und ich brauche jetzt auch keine irgendwie Steckbriefe, kein langes Durchexerzieren, aber hier ist alles so tot und so unbelebt. Weißt du, wir haben irgendwie, wenn wir an Harry Potter Bücher, die ich nun durchaus nicht schätze, die mir mittlerweile sehr egal sind, da passiert dann, wenn man zusammensitzt im Saal oder wenn man im großen Saal irgendwie zusammen isst, irgendwas. Dann haut irgendwie Neville seine Kröte ab oder irgendjemand bekommt einen Brief und irgendjemand stolpert. Und darüber lehnen wir auch über irgendwelche Nebenfiguren, was weiß ich, Dylan Thomas oder wie der heißt, irgendwie. So irgendwelche Figuren aus der fünften Reihe von Harry Potter sind mir so viel präsenter und erscheinen mir so viel lebendiger als alles, was hier zu sehen ist. Und das liegt nicht an Verfilmung oder so, sondern das liegt daran, dass hier, das, weißt du, es gibt diese Regel so, show, don't tell, behaupte nicht einfach, sag nicht einfach was, sondern zeig das durch Interaktion, lass die Dinge etwas tun, das sie definiert. Und das passiert hier überhaupt nicht. Es ist alles so tot und unbeliebt und kalt und seelenlos. Das ist echt gruselig. So, hast du irgendein Gefühl für diese Orte? Kennst du irgendwelche Orte in diesem Gebäude? So, was ist da los? Da ist gar nichts. Was machen diese Menschen? Haben die irgendwie Hobbys? Interessiert die irgendwas? Haben die eine Freizeit? Nein, die sind nur...
Sie haben Sex.
Die haben nur Sex. Das ist so krass. So, hier geht niemand und keine Ahnung. So, der einzige Mensch, der lesen kann, ist, glaube ich, Violet irgendwie. Klar gibt's die Scribes, gibt's die Schriftgelehrten, aber so, hier tut niemand irgendwas. Das sind keine Menschen hier.
Ich fand spannend, dass du Harry Potter gerade angesprochen hast, weil ich würde das nämlich auch gerne nochmal tun, denn ich habe auch nochmal in den dritten und vierten Band reingelesen bzw. reingehört, um mein Gefühl zu bekommen, wie Rowling das eigentlich in ihrer Welt gemacht hat. Und auch bei Rowling merkt man relativ schnell, was so ihr Kniff ist bei den Harry Potter Büchern oder zumindest einer davon. Sie nimmt Harry gerne alles weg.
Immer und immer wieder.
Immer und immer wieder und dann kommen nach und nach die Momente, wo er was zurückbekommt. Denken wir an den Gefangenen von Azkaban. Achtung, kleine Spoiler dafür. Da wird ihm sein Besen kaputt gemacht beim Spiel gegen Hufflepuff. Da kommen die Dementoren. Wir merken relativ früh, okay, Harry wird von diesen Dementoren richtig stark angegriffen. Und wir haben jetzt diese zwei Sachen. Er muss den Blitz wiederbekommen. Er muss den Besen wiederbekommen. Er bekommt den Feuerblitz. Den darf er aber erst nicht haben, weil er könnte verflucht sein. Und er muss diesen Patronus lernen. Und das dauert dann halt 3-4 Kapitel, bis er das kann. Und das ist jetzt wirklich keine hohe schriftstellerische Technik, einfach zu sagen, man lässt etwas Zeit und zeigt jemanden, wie er etwas versucht. Und dann sind wir natürlich auch irgendwie glücklich, wenn es nach dem 3., 4. Mal endlich klappt und wenn McGonagall dann die Treppe runterkommt, nachdem wir 4 Kapitel lang gehört haben, dass man den Feuerblitz nicht haben darf und endlich sagt, hier ist er, Potter, und schlagen Sie bitte Ravenclaw. Und das ist ja wirklich nicht kompliziert. Also ich hätte mir hier wirklich irgendwas gewünscht, dass sie mit Imogen dieses Training macht und vielleicht zeigt Imogen ihren ganz schwierigen Griff und Violet landet 5-mal auf der Matte und dann schafft sie es endlich, weil sie sich an irgendwas erinnert. Das macht man ja auch gerne in diesen Ausbilderfilmen oder Ausbilderromanen. Nee, es ist, ein Prozess wird hingestellt und dann 3 Sätze später heißt es und dann habe ich es geschafft. Und dann frage ich mich, warum muss dieses Buch 700 Seiten lang sein, wenn du es nicht mit Innenleben fühlst?
Es ist, fehlt komplett an Unverfügbarkeit. Man muss sich hier nichts erarbeiten. Man arbeitet die ganze Zeit. Es geht um harte Arbeit und trotzdem hat man nie das Gefühl, dass da Prozesse sind. Ich habe schon gesagt, es fehlt so die Alterität, das Gefühl für irgendeine Form von Andersartigkeit. Und das würde ich sagen, das gilt auch für alles, was hier begehrt wird. Man möchte einen Drachen haben und nachdem man lange dann grübelt und Unsicherheit, wird sie dann plötzlich mit 2 Drachen überschüttet und natürlich wird auch Violet so die ganze Zeit auf so ein Podest gehoben. Sie ist ja auch so eine Hauptfigur, die vielleicht ein bisschen zu sehr mit Gaben überschüttet wird, wo man vielleicht auch so ein bisschen frustriert ist. So ein Protagonist muss sie nicht immer in allem ganz oben und ganz vorne irgendwie sein. Aber ich glaube, diese Unverfügbarkeit, die fehlt bei den Drachen, die dann plötzlich doch irgendwie nicht grumpy und fremdartig sind, sondern ganz nah. Und vor allen Dingen bei Zayden, die finde ich ganz nervig, weil Zayden wird ganz lange als Gefahr, als düsterer, böser anderer beschrieben und dann schmilzt das alles vollkommen weg. Das ist nicht, wie du schon da am Anfang gesagt hast, irgendwie halt Enemies to Lovers oder so, sondern das ist halt jemand, der ein Stück wegsteht to Lovers. So, das ist alles Behauptung und plötzlich ist da auch gar nichts Böses an ihm. Er tut nichts Grausames. Alles, was er macht, ist eigentlich gut. Und dass da überhaupt keine Widerhaken, überhaupt keine irgendwie kratzige Oberfläche ist, nicht mal ein Bart irgendwie, der einen abhält oder so, das finde ich ganz seltsam, weil Liebesbeziehungen sind ja auch interessant, wenn sie irgendwas überwinden. Traditionell haben wir immer halt über zum Beispiel die Standesgesellschaft erzählt oder was weiß ich, wir denken an Romy und Julia, man ist aus den falschen Häusern und da ist dann eben halt die politische Großwetterlage, die Familiensituation zwischen einem. Hier trennt sie ja eigentlich nichts.
Ich würde sagen, das ist ja theoretisch hier angelegt.
Ja, aber dass er eigentlich Teil der Rebellion ist und dass sie ihm nicht vertrauen kann und so, das fällt auch alles so weg. Das ist alles so pro forma, das fühlt man überhaupt nicht. Das fand ich so lustig, wie wenig von diesem anfänglichen, gefährlichen... Also Zayden ist ja wirklich so ein Scheinriese. Jemand, der sobald man da ein bisschen näher rankommt, schmilzt das alle weg. So ein Scheinschurke, der überhaupt nichts Interessantes an sich hat. Also, der ist ja wirklich im Endeffekt so eine intellektuelle Gummipuppe irgendwie.
Schönes Wort. Und vor allem, was mich noch mehr gestört hat, ist, dass Yaros ja durchaus einen spannenden, sag ich mal, Star-Crossed-Lovers-Moment hier reinbringt, in dem irgendwann dieser Punkt kommt, wo wir herausfinden, dass die Drachen von Xayden und Violet verbunden sind und dadurch sind sie auch verbunden. Und das wäre ja eigentlich der Moment gewesen, wo aus den Enemies irgendwie zumindest Mitarbeiter oder Kollaborateure werden müssten. Also ich hätte... Wenn ich dir das jetzt so sagen würde, würde ich von einem Roman ausgehen, wo sich die beiden 250 Seiten vorher hassen, vielleicht auch gar nicht miteinander können und dann merken, ach Mist, wir müssen zusammenarbeiten.
Genau, und dann ganz langsame Annäherung war doch eigentlich zu erwarten, oder? Und dann passiert das nicht.
Genau, und hier ist es einfach nur, ach ja, wir haben uns davor eigentlich schon ganz gut verstanden und jetzt, also keine Angst, Violet wird nicht sterben. Also so, wenn man jetzt schon irgendwie vorher mal die Angst hatte, es könnte spannend werden im Laufe dieses Romans, erfährt man nochmal, nee, keine Angst, weil unsere Hauptgefahr der Xayden ist jetzt wirklich gar keine Gefahr mehr.
Ich meine, es sterben ja auch nachher vermeintlich wichtige Figuren, aber ich bin ehrlich, ich habe schon wieder vergessen, wer der Typ war. Hier, ihr Leibwächter, der ihr von Zayden an die Seite gestellt wird. War das Liam?
Liam war das, genau.
Ja, sorry für den Spoiler, aber so die Todesfälle sind ja auch eher unerheblich. Und klar, vielleicht wird es in den Folgebändern, wenn diese Kriege, die da außenrum existieren, diese Widersprüche alle so ein bisschen intensiviert werden, vielleicht wird das noch mehr. Aber ich glaube halt, bei einem 700-Seiten-Buch darf man das auch erstmal für sich stehend besprechen, darf man das auch als so in sich geschlossene Einheit Einheit analysieren. Und da muss ich auch sagen, so der Tod ist wirklich einfach eine reine Nummernsache, ist einfach ein abstraktes Bedrohungsszenario. Also das ist weniger gruselig, als morgens die Zeitung zu lesen und über, keine Ahnung, Verkehrsopfer zu lesen oder sowas. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen bedenklich, weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass ihr wirklich ein Gefühl für das Leben und den Verlust von Leben ist. Ich musste denken an alte Kritiken von Top Gun, wo gesagt wurde, okay, der Feind ist hier komplett abstrahiert, die Gefechte sind so videospielartig und die meiste Zeit verbringt man beim Training. Und das erinnert mich hier doch schon sehr an irgendwas so zwischen Top Gun und einem unironischen Starship Troopers irgendwie. Also das Militärische wird hier schon sehr aufgesogen und umarmt und alle Kritiken daran sind eigentlich auch so pro forma und unterstützen es eher, machen es noch stärker. Es ist die Art von controlled opposition, die wir hier wahrnehmen, die, selbst wenn sich hier alles auflöst, bleibt der militärische Geist doch im Zentrum dieser Bücher. Also ich gebe ja wirklich sehr ungern Dennis Scheck irgendwo recht, aber militaristisch sind diese Bücher von der Sohle bis zum Scheitel.
Es wirkt auf mich so ein bisschen, als hätte Rebecca Yarros viel gehört, dass Game of Thrones so attraktiv machen würde, dass da ständig Figuren sterben können, ja, und dass man immer so ungewiss ist. Und ich dann dagegen aber sagen würde, ja, aber Tode bei Game of Thrones verändern halt den Status quo auch zu jeder Zeit. Also so, wir wissen, glaube ich, mittlerweile alle, dass Ned Stark in der ersten Staffel bzw. im ersten Buch irgendwann stirbt. Aber das ist da ja wirklich ein Ausrufezeichen, weil diese Figur uns als Hauptfigur eingeführt wurde, erstmal 500 Seiten, und dann einfach weg ist. Und das verändert ja schon deine Lesehaltung. Und hier, wie du schon gesagt hast, werden uns so Pappkameraden hochgezüchtet. Vielleicht ist es auch einfach keine gute Idee, deine Nebenfiguren schon im ersten Band sterben zu lassen, wenn du kein Interesse an ihnen hast. Also ja, auch Rue hieß sie, glaube ich, im ersten Tribute von Panemband erleidet ja auch einen relativ dramatischen Tod. Susan Collins ist da aber schon besser, irgendwie Kameradschaft oder Schwesternschaft in diesem Fall unter Figuren zu schreiben. Und auch wenn wir wieder Harry Potter ranziehen, da sterben Figuren halt auch erst so ab Band 3, 4, 5, wenn wir schon Zeit hatten, Momente mit denen zu verbringen. Also wie du schon gesagt hast, diese Tode haben kein Gewicht und menschliches Leben hat hier auch nicht so wirklich Gewicht. Das ist schon alles sehr obskur. Es wirkt irgendwie eher wie so ein Marketing-Gimmick, dass man auch sagen kann, ja, und da sterben auch Leute. So alle 50 Seiten mal, wenn du kurz davor bist einzuschlafen, dann ist wieder wie jemand weg.
Ja, es ist alles, wie so schon gesagt, so pro forma. Es hat alles so das Gefühl von Platzhalter, dramatischen Tod hier einsetzen. Also ich finde sowieso, es ist eine Literatur, die immer so mitdenkt, so, ja, ihr wisst schon, wie das gemeint ist. Das habe ich zuletzt irgendwie bei einer Serie erlebt. Aber auch hier dachte ich irgendwie total stark, ja, das ist so, das gibt so, ja, ihr wisst ja, wie die Genremuster funktionieren und das reine Ritual des Genres affiziert euch ja sicher genug. Das heißt, ich muss das nicht weiter auffüllen, ich muss nicht diese Figuren, diese Welt, die Rituale und sowas definieren, aber alles hier endet auf der Seite. Ich kann mir keine dieser Figuren dabei vorstellen, wie sie ihre Freizeit verbringt. Ich kann mir bei niemandem davor vorstellen, wie sie auf Klo gehen, wie sie Mensch sind. Und das finde ich halt irgendwie so schade. Weißt du, es gibt hier und da einzelne Aspekte, wo ich das Gefühl habe, die Mechanik und die Charaktere fallen irgendwie zusammen. Also, wenn dann tatsächlich nach 75% des Buchs unsere beiden Helden, wenn Zayden und Violet dann wirklich im Bett landen und dabei ihre Siegelkräfte dann irgendwie die Umgebung in Schutt und Asche legen, dann fand ich das irgendwie witzig. Da war ich so, ja, okay, das ist so dieses, das Unbeherrschte der Pubertät, das Unbeherrschte früher Sexualität und das Unbeherrschte von jedem, der neue Kräfte, neue Fähigkeiten, neue Perspektiven erlangt, das fließt so zusammen und dann fackelt sie irgendwie mit ihrer Fähigkeit den Vorhang ab und solche Sachen und sie machen einen Schrank kaputt und dann bin ich so, das ist irgendwie ganz witzig.
Ja, und das ist 1:1 die Szene aus Twilight, ne?
Stimmt, das ist natürlich auch, ist vielleicht auch so ein bisschen so, gut, Originalität würde hier niemand diesem Buch vorwerfen.
Ein intertextueller Verweis, ein kleines Zwinkern.
Ja, genau, aber allgemein würde ich halt sagen, das ist auch ein wahnsinnig humorloses Buch, oder weißt du, wir haben da jemanden, der so, sagen wir, der humoristische Blitzableiter ist, Riddick, der so unser Comic-Relief-Charakter ist, aber der sagt doch überhaupt nichts Lustiges, sondern der hat so witzförmige Sachen, pointenförmige Sachen, die er sagt, die aber, wenn man sie sich anguckt, halt überhaupt nicht witzig sind. Und das finde ich auch so, diese Welt ist so verbindlich. verbissen. Das ist so eine pubertäre Grimdark-Logik irgendwie. Das ist schon.
Ist alles sehr edgy, du hast schon recht.
Aber ohne, dass man sich dran schneiden kann.
Aber so 13-jährig edgy.
Ja, genau. Das ist so edgy von jemandem, der.
Es ist Sonic the Hedgehog. Es ist Shadow the Hedgehog.
Naja, ich würde sagen, es ist noch nicht mal so was Hartes wie Shadow, sondern es ist eher so auf Knuckles-Level. Weißt du, der Schurke, der da vorkommt. Aber ich finde, dazu passen ja auch die Kraftausdrücke. Also man sagt dir ja auch Fuck in hoher Frequenz. Und es wirkt immer so, als hätte man gerade das Wort gelernt. Oder als, weißt du, als wollte man sich damit gegen den Vorwurf verweigern, dass man auch so Stephanie Meyer-mäßig irgendwie Mormonin ist oder sowas. Als wollte man irgendwie den Leuten so einen Geschmack des Erwachsenseins geben. Weil im Kern würde ich sagen, ist es schon auch ein sehr infantiles Buch. Allgemein würde ich sagen, das Problem mit so einer Szene wie der Romantasy ist ja schon auch irgendwie, dass da Leute Jugendbücher noch als Erwachsene lesen und da auch so ein bisschen drauf hängen bleiben. So, das will ich nicht allen unterstellen, sondern das würde ich sagen, ist mal eine problematische Grundtendenz dieser Gemeinschaft, dieser Welt, BookTok und BookTube und so, dass man das Gefühl hat, manchmal verstellen auch so, dass die Sachen, die so ermöglichen, mit etwas anzufangen, verstellen auch so ein bisschen den Horizont irgendwie. Aber das will ich jetzt gar nicht so furchtbar stark machen. Aber ich finde auf jeden Fall, es ist ein wahnsinnig pubertäres Buch, ein infantiles Buch. Eins, das alle seine Verweise auf das Erwachsene irgendwie so mit so einem Kichern immer macht, mit so einem ganz komischen Gefühl, als stände es in Anführungszeichen. Also es ist nicht unbedingt eine Ironie oder so, aber es nimmt sich selbst nicht mal so richtig ernst, weil es nicht so ein in sich geschlossenes Werk wissen will. Dazu passt auch diese fehlende Sprache, die irgendeine Form von Widerstand leistet, also diese Transparenz auf jeder Ebene macht das für mich zu Büchern, die eigentlich nur noch so Prothesen sind, die so einen Menschen verlängern irgendwie, aber ohne, dass der dadurch was Neues bekommt. Es sind dadurch eher so parasitäre Bücher, die sich an uns so dranheften in dem Versprechen, uns etwas Neues zu geben.
Das Buch, muss man sagen, offenbart sich ja selber, was es eigentlich ist. Das fand ich nämlich relativ erhellend. Wenn wir dieses Buch durchgelesen haben, nach in meiner Ausgabe sind es 540 Seiten, dann werden wir begrüßt mit einem Satz, ich weiß nicht, ob es auch bei dir gab, in meiner Ausgabe gibt es nämlich noch Bonuskapitel. Das Spannende ist aber, sie sind nicht als Bonuskapitel gezeichnet, sondern als Bonus-Content. Und ich glaube, genau das ist dieses Buch. Das ist Content. Das kann dich 3-4 Tage über irgendwie deine Existenz hinwegbringen. Und das ganze Buch ist ja auch so geschrieben, du musst das nicht lesen. Das ist halt auch so mein Hauptkritikpunkt daran. Du kannst 100 Seiten überspringen, nichts ist passiert und Violet wird dir nochmal zusammenfassen, was wichtig ist. Wie häufig, das hast du auch schon angesprochen, ich lesen musste, wie heiß Zayden ist, aber wie gefährlich er gleichzeitig ist und wie wenig sie mit ihm zusammen sein will, aber wie sehr doch und wie tödlich diese Schule ist und wie sehr sie sich freut, jetzt diesen Drachen zu haben, das wirkt wirklich auf mich für ein Buch, das wirklich auf diese neue Art von LiteraturkritikerInnen zugeschnitten ist, die auf BookTok und Co. von sich auch selber zugeben, sie würden diese Romane ja gar nicht lesen, weil wie soll man sonst auf 300 Bücher pro Jahr kommen? So, sie würden das so durchskimmen und die Dialoge lesen. Und du musst auch nur die Dialoge in diesem Buch lesen. Du hast nichts davon, hier irgendwelche inneren Monologe oder Beschreibungen zu lesen. Und das Allerschlimmste ist, es gibt ja noch einen Perspektiven-Shift kurz vor Ende des Romanes, eben zu Xaden. Die benutzen die gleiche Sprachebene. So, wenn du schon verschiedene Figuren in deinem Roman hast, man denke vielleicht an Trainspotting von Ern Welsh, dann gib denen doch irgendwas Signifikantes in ihrer Sprache. Lass Xaden meinetwegen so einen 23-jährigen Edgelord sein, der ständig Fuck benutzt. Da hätte ich das sogar akzeptiert. Aber Violet wirkt halt auf mich überhaupt nicht wie eine Person, die Dinge sagen würde wie I'm so fucking dead.
Ja. Da, um dieses Prothesenartige vielleicht nochmal zu erläutern, ich habe auch das Gefühl, Violet ist eine wahnsinnig anbiedernde Hauptperson. Also sie ist ja auch die Leserin unter diesen Menschen und sie liest ja auch mit großer Begeisterung so alte Mythen und so, und wir wissen, sie liest im Endeffekt Romantasy oder sie liest auch irgendwie genau diese Bücher. Sie ist auf jeder Ebene ein exaktes Abbild vom Leser, von der Leserin, und dass da überhaupt kein Charakter ist, sondern mehr so eine Ego-Perspektive, so eine Maske, die wir uns übers Gesicht ziehen, das finde ich schon auch so ein bisschen schade, weil irgendeine Konfrontation mit was anderem, was Fremden, erwarten wir doch eigentlich. Also das ist Aber das ist aber trotzdem, das ist ja wirklich Literatur, die wir so absorbieren irgendwie, als wären wir so ein Wesen aus Gelatine oder sowas. Also das ist, ja.
Wir kommen gleich, also ich glaube, ich kann das gleich mal mit dem behaupteten Feminismus dieses Romanes zusammenbringen und mit einer anderen Beobachtung, die ich gemacht habe. Ein lieber Hörer hat uns auf unserem Discord-Server darauf hingewiesen vor Urzeiten, dass wir nicht nur in Zeit und Deutschlandfunk Kultur und so schauen sollten, sondern doch auch mal bei Goodreads gucken sollten, was die Leute da schreiben. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich werde jetzt ein bisschen polemisch, Achtung, ist, dass alle Leute, die diesem Buch 5 Sterne geben, verhältnismäßig viele Emoticons und Satan is so hot und sowas verwenden. Und Leute, die das Buch mit 1 oder 2 Sternen bewerten, in der Lage sind, ganze Sätze zu geben. Soweit die Polemik an dieser Stelle. Aber was du schon gesagt hast, diese 5-Sterne-Leute nehmen das nicht als Roman wahr, die nehmen das wirklich als POV-Maske wahr und sind Violet. Und freuen sich darüber, mit Violet zusammen Xaden wie ein Tree zu climben. Das ist auch ein Satz, der genauso hier drin steht in diesem Roman. Also ich glaube, wir haben hier wirklich eine andere Wahrnehmung von Literatur. Und ich weiß deswegen auch gar nicht, wie du schon gesagt hast, wir sind nicht die Zielgruppe, ob wir mit unserer Rezeption dieses Buch als Roman ernst zu nehmen, komplett vorbeigehen an dem Phänomen, was mir hier beschrieben wird. Denn anscheinend wollen... Und ich generalisiere jetzt gerade, ich freue mich sehr auf Widersprüche und Gegenkommentare dazu. Anscheinend wollen die ganz großen Fans dieses Romanes, die wollen daraus gar nichts mitnehmen oder eine als Person daraus gehen oder sich reiben an irgendwas. Die wollen was konsumieren, wie man, und jetzt komme ich zurück auf den Porno, wie man einen Amateurporno aus der Ego-Perspektive für 5 Minuten anguckt und dann auch fertig ist.
Ja. Ey, wenn ihr einfach nur Zeit totschlagen wollt, dann schnüffelt doch Klebstoff oder sowas und schaut die Tapete an. Also das ist jetzt nun auch literarisch nicht viel darüber. Aber weißt du, ich habe mir auch irgendwie die Artikel durchgelesen, in dem es um diese schon anfangs angesprochene Schere geht, um die Frage, okay, ist da einfach eine sehr männliche, sexistische Kritik, die das hier wegwischt. Und ich frage mich, kann es denn eine Kritik geben, die das hier wirklich umarmt? Also ich habe zum Beispiel auf der Seite yorkvision.co.uk A Question of Intellectualism, Misogyny Toward Romance Readers gelesen. Und ich bin so bereit zu akzeptieren, natürlich gibt es auch wahnsinnig sexistische, abwertende Kritik gegenüber diesen Büchern. Aber das macht sie ja nicht besser. Also nur weil es Leute gibt, die falsch darauf blicken, heißt ja nicht, dass es nicht sehr viel sehr legitime Kritik gibt. Ich habe das Gefühl, die Kritik, die dann außenrum passiert, die ist dann auch eine, die ich in manchen Teilen irgendwie so ein bisschen so gleichgültig finde. Also zum Beispiel die Frage, ob jetzt die gälischen Namen der Drachen richtig eingesetzt werden. So, das, da bin ich auch alles okay. Das scheint mir die Art von so etwas automatisiertem Gegenwartsdiskurs sein, mit dem sich so die Durchlauferhitzer der Feuilletons oder der Foren der Reddit-Threads halt irgendwie beschäftigen. Genau wie das ganze Theoriegebilde hier außenrum. Also ich meine, das ist natürlich auch alles so eine Art informierteres Publikum, das jetzt dann irgendwie sich in Fachsimpeleien ergeht. Und das ist ja zu erwarten und das ist auch völlig legitim oder so. Aber eine Kritik muss ja auch ein bisschen weitergehen. Und also man kann das hier, glaube ich, nicht angucken und sagen, oh, das ist von sprachlich hoher Qualität. Und dann ist es völlig legitim, wenn mir jemand sagt, okay, das ist mir aber auch egal, deshalb lese ich nicht. Dann bin ich aber auch so, ja, okay, aber dann, also dann ist Lesen zumindest hier nicht das Thema, oder? Geschichten könntest du in anderer Form bekommen. Wir wollen das ja schon auch irgendwie als Buch ernst nehmen. Und ich finde hier einfach als Roman, als Erzählung irgendwie nichts, was mich so richtig begeistert oder so, außer dass man so, man kann es lesen, ohne dass es einem, dass man irgendwo sich dran stößt die meiste Zeit. So, ich habe das gut rumbekommen und wir hatten irgendwie, wir haben uns, glaube ich, amüsiert, meine Freundin und ich irgendwie. Sie hat irgendwie bei manchen Sachen dann auch eingeworfen. Wir hatten Spaß da drin. Wie du schon sagtest, du ab Seite 50 eigentlich jeden Plot-Twist so gefühlt mit Seitenzahl zu antizipieren und so. Also das ist ja wirklich auch auf eine Art und Weise vorhersehbar, die schon auch irgendwie amüsant ist, die ja irgendwie Absicht sein muss irgendwie. Also das ist ja auch wirklich Spannungsliteratur mit Stützrädern. So, das ist, da hat wirklich, muss niemand fürchten, irgendwie in Herzkasper zu kommen oder so. Das ist ja wirklich Baldrian-Literatur, die niemandem irgendwie jemals wehtut, auch wenn sie die ganze Zeit sagt, hier sterben nochmal 1000 Menschen, aber die haben es auch irgendwie verdient, weil sie dumme Schwächlinge sind. Naja, naja.
Ich bin diesem Buch ja grundsätzlich mit offenen Armen begegnet und ich habe es ja auch häufiger schon mal hier auf unsere Leseliste gesetzt, weil es mich wirklich interessiert hat und weil, wie gesagt, mehrere sehr gute Freundinnen eben zu mir meinten, der Hauptgrund, weswegen sie das lesen würden, ist, weil es endlich mal coole feministische Fantasy-Literatur ist und man auch als Mädchen, als Frau endlich mal eine coole Protagonistin hätte, die nicht von Männern abhängig ist. Und jetzt lese ich diesen Roman. Ich denke mir, tut mir leid, es geht in diesem ganzen Roman auch wieder nur darum, entweder dem Xaden zu gefallen oder dann irgendwann dem Bruder zu gefallen oder sowas. Also es ist so ein Signifi-Feminismus, würde ich sagen, so, der einfach nur daraus besteht, dass unsere Hauptfigur auch mal ein paar Ärsche tritt, aber sonst sich nie selber behauptet, sich niemals emanzipiert, auch niemals Systeme in Frage stellt oder sowas. Es gibt ja immer Momente, wo sie da kurz davor ist, das zu tun, wo sie vielleicht merkt, irgendwas an diesem Baskerville College stimmt nicht, aber das wird dann auch immer wieder weggewischt mit einem, ach nein, das wird schon alles so richtig sein. Und ich weiß nicht, eine Katniss Everdeen ist eine so viel spannendere, coolere und nachvollziehbare Protagonistin als unsere Violet Sorengale, die nur daraus besteht irgendwann, dass Xaden ihr Aufmerksamkeit schenkt und dir auch hat man das Gefühl, den halben Romanplot nur diesem Xaden hinterherläuft und dann, wie so viele Protagonistinnen von Dark Romance irgendwann merken, es ist ja keine Vergewaltigung, wenn ich Spaß daran habe.
Ich finde auch so diese behauptete Intellektualität, diese geistige Überlegenheit immer so fragwürdig, weil die tut hier ja nichts irgendwie, oder sagen wir, die sagt zumindest nichts Cleveres. Also irgendwie hier und da ein Gift einsetzen, da wundere ich mich, dass da nicht auch andere Leute in diesem Schloss draufgekommen sind. Und darüber hinaus, weißt du, so jemand wie Hermine relativiert mit ihrem Wissen immer die Ambitionen, die Gedanken, die Thesen, die Leute wie Ron und Harry haben, die ja beide auch immer wieder so, Harry ist nicht der allercleverste Typ und das wird uns sehr deutlich, also Ron ist sowieso halt irgendwie dreimal so oft gegen die Wand gelaufen irgendwie, aber die werden auf jeden Fall irgendwie immer wieder in ihre Schranken zurückverwiesen und Violet irgendwie verweist gefühlt niemanden so richtig so, also es sagt sowieso niemand in diesem Buch was Kluges oder Originelles, aber das bleibt dann eben auch unsere Hauptfigur verweigert. Also ich meine, was man vielleicht sagen muss, was vielleicht so das Zeitgeistige drin bildet, ist so, so Fragen von Diversität, Fragen von Repräsentation werden mit so einer gewissen checklistenhaftigen Beiläufigkeit so abgehandelt. Also es gibt hier Figuren mit They-Them-Pronomen, es gibt hier sehr unkommentierte Diversität von Hautfarben, wir haben hier Gehörlosigkeit und Zeichensprache, das ist alles eingewoben, ohne halt irgendeine Form von Widerstand in das Buch reinzubringen. Es ist einfach Teil der Dinge. Dann frage ich mich aber auch, weißt du, das finde ich irgendwie diese Frage zwischen Repräsentation und Mensch sein dürfen. Das finde ich immer faszinierend, diese Frage. So, wie weit muss man etwas verkörpern? Wie weit inkorporiert man Ideen? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so, es geht ein bisschen zu lückenlos auf. Also Menschen und ihre Identitäten sind so locker und beiläufig integriert, dass sie auch egal sind oder so. Also dann ist es wirklich so Palette Swap, dann sind es wirklich so Menschentapeten irgendwie. Und das fand ich fast so ein bisschen schade. So arbeite doch so ein bisschen mehr heraus, was die Figuren ausmacht und mach ihre Identität halt eben einen Aspekt davor, der verschiedene Folgen, Konsequenzen und Auswirkungen hat. Ohnehin, weißt du, ich finde das ja immer doof, wenn man bei Figuren einfach sagen muss, der ist so und so und so und so, aber das hat mich, glaube ich, echt am meisten frustriert, dass hier keine einzige Figur, kein Hauch von Menschlichkeit zu finden war.
Das ist schon eines der Bücher, aus die ich mit einem großen Fragezeichen rausgehe.
Na, ich verstehe schon, was die Leute daran reizt und ich verstehe auch irgendwie, warum das erfolgreich ist, weil es so die Schnittmenge von Bestehendem ist, weil es niemanden überrascht, weil es so wenig eigene Identität hat, dass es niemanden in irgendeiner Form von Irritation anbietet, aber es fühlt sich auch so ein bisschen willkürlich an. Also ich habe das Gefühl, es könnte eigentlich auch fast jeder andere Roman aus dieser Romantasy-World irgendwie so ganz weit oben stehen. Also es hat so eine gewisse Beliebigkeit. Das ist, was ich auch mitnehme.
Genau, du magst recht haben mit dieser Schnittstellenhaftigkeit, aber da würde ich dann doch gegen argumentieren. Aber du musst doch dann nicht Fourth Wing lesen. Also wenn du Lust hast auf eine coole Protagonistin, die sich irgendwie gegen ein Regime behauptet, dann hast du mit den Hunger Games doch schon zumindest zwei ziemlich gute Bücher. Über den dritten können wir dann streiten, die sogar auch ein bisschen was von dir verlangen als Leser, als Leserin und auch so ein bisschen, sag ich mal, einen Subtext haben, der da durchschwingt. Nämlich dir irgendwie erzählen, wie Medien eine Geschichte, wie Medien Geschichten erschaffen können und wie man Medien kontrollieren haben. Wenn du unbedingt, also wenn du so eine College-Geschichte lesen möchtest, ja, dann kannst du sicherlich immer noch Harry Potter oder jede andere Internatsgeschichte lesen. Wenn du Drachen lesen willst, also so, ja, man muss ja nicht immer auf Tolkien verweisen, aber man kann auch mit großem Gewinn den Hobbit oder den Herrn der Ringe lesen und wird da sicherlich auch abgestoßen sein. Das ist ja auch so ein Meme, wie Leute irgendwie sagen, ach, die ersten 50 Seiten geht's irgendwie nur um Hobbits und Bäume und Wiesen. Aber man versteht halt nach irgendwie 200 Seiten, warum man das gelesen hat. Und hat plötzlich ein Bild vor sich vor Augen. Und das ist halt, das Fourth Wing ist halt Content, wie schon gesagt. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich verstehe dann da wirklich dieses Global Phenomenon einfach nicht.
Ja, also ich will nicht zynisch und gemein sein, aber man könnte ja auch mal ein echtes Buch einfach lesen.
Ja, ich unterschreibe das mit einem Grinsen.
Weißt du, ich fühle mich auch irgendwie so ein bisschen blöd in dieser Rolle, die man hier jetzt irgendwie aufgezwungen bekommt, aber es fällt mir schwer, hier etwas zu finden, das man loben kann. Dieser Plot-Twist am Ende, der hat bei mir schon das Gefühl geweckt, okay, ich möchte theoretisch irgendwie wissen, wie es weitergeht, aber wenn ich ehrlich bin, es reicht ja auch, wenn ich da Wikipedia durchschaue oder mir so ein 5 Minuten Zusammenfassungsvideo irgendwo lese. Das finde ich eben halt so interessant, so Sachen nur für Geschichten zu lesen, zu schauen, zu hören oder so und Form irgendwie so zu ignorieren, so, dann muss man das doch nicht, also dann kann man das doch so, du kannst doch im Endeffekt dann alles dir von ChatGPT auf 20 Zeilen zusammenfassen lassen und dann sparst du wahnsinnig viel Zeit irgendwie, also das finde ich irgendwie so komisch, so, ihr braucht doch gar keine Bücher, warum lest ihr das hier, ihr müsstet es nicht lesen, ihr könntet doch auch einfach 3 Bilder angucken oder so, die genauso viel erzählen. Naja.
Wir haben hier sehr viele Thesen in den Raum gestellt. Es wird, das kann ich schon mal ankündigen, im Laufe der nächsten Wochen in einer der Off-Folgen, in der Yep-Folgen, wie sie bei uns unter der Hand heißen, eine Art Gegengespräch geben, sage ich mal. Denn ich werde tatsächlich ein kleines Interview führen mit einer sehr guten Freundin von mir, mit der Angie, die arbeitet im Literaturbetrieb und ist auch Literaturwissenschaftlerin. Und die hat sich bereits begeisternd angeboten zu sagen, gerne ein bisschen ein Gegenkommentar zu liefern zu den Sachen, die wir hier sagen. Okay. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das können wir hier schon mal ankündigen, denn wir lassen diese, das möchte ich sagen, unsere Rolle ist uns natürlich auch bewusst, wie du gerade schon angesprochen hast, und wir wollen das nicht ganz unkommentiert stehen lassen. Also wir wollen fair sein und beide Seiten hören.
Worum geht's denn beim nächsten Mal?
Nächste Woche geht es um die Spiegelgeschichte von Ilse Eichinger, eine wichtige Autorin, der sich um diese Zeit auch bildende Gruppe 47 und auch der Nachkriegsliteratur an sich. Und die Spiegelgeschichte ist ja ein Text, den ich hier häufig mal in den Raum geworfen habe, wenn es so um Zeitlichkeit in der Literatur ging, um Perspektiven in der Literatur.
Vielleicht weniger Jaros und mehr Ilse Eichinger, wer weiß.
Jetzt klingen wir wirklich wie so 60-jährige Studienräte.
Oh Gott, das klingt ja wirklich...
Kinder, liest doch mal mehr Ilse Eichinger.
Ja, liest du, aber das meinte ich ja so. Hey, es gibt da draußen so viel. Ich finde das einfach immer schade. Weißt du, wenn Leute irgendwie wenn Leute gern essen und dann nur bei Erdnussbutter-Sandwiches bleiben und nichts anderes essen, dann wird das irgendwann ein bisschen fragwürdig. Das kann kulinarisch, das kann gourmettechnisch nicht der höchste Stand sein. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.